Heute reden wir über Kavala, über die Hüllstraße und den Tresor Q.
Mahlzeit.
Und damit herzlich willkommen bei Mahlzeit, dem Podcast der Mahler Zeitung. Heute mit meinen Kolleginnen Katharina Göke.
Hallo.
Patrick Köllner.
Schönen guten Tag.
Und mein Name ist Stefan Korte. Ja, und wir steigen mit einem, ja, eigentlich sehr traurigen Thema ein. Es geht um den Kavala Grill. Griechische Imbissbude oder Bude ist schon zu klein eigentlich gesagt. In Altmahl auf jeden Fall. Jeder Altmahler kennt's. Wie früher der Grillköck, so ist auch Kavala eine Institution geworden. Seit, ich glaube, 36 Jahren mittlerweile.
Ja, 40 Jahre.
40 Jahre sogar im Ortsteil. Und ja, jetzt haben wir nicht so schöne Nachrichten. Patrick, erzähl mal. Du hast dich mit dem Besitzer getroffen. Ja. Und ja, was hat er zu berichten?
Ja, griechisch zum Weinen, kann man so fast sagen. Das ist schon ein bisschen traurig, die ganze Sache. Also die tatsächlich sind die 40 Jahre in Altmahl. Im 1. April dieses Jahres würden die feiern, ihr Jubiläum. Da war jetzt zuletzt die Frage, ob das noch an dem Standort stattfinden kann, an dem die jetzt sind, an der Hochstraße 14. Da sind sie 2010 rübergezogen von der anderen Straßenseite. Viele Leute kennen das noch von früher, also noch zu Anno-Zeiten. Also wer es nicht weiß, der Irish Pub hieß früher mal Anno. Also so 80er Jahre, 86 haben die da aufgemacht, so ein reiner Familienbetrieb und haben den vielen Malerinnen und Malern was beigebracht, was später so als Döner bekannt wurde, nämlich so eine Tasche aus Brotteig mit Fleisch drin, ja, und Salaten drin, die berühmte Gyros Pita. Ja. Das gab es da zuerst im Mahl, später den ersten Döner gab es dann so Anfang der 90er am Lipper Weg, glaube ich, und dann ist der Döner halt so durchmarschiert. Aber griechische Spezialitäten im Zusammenhang mit einem Kneipenbesuch oder im Aufenthalt auf dem Kirchplatz mit ein paar Bierdosen in der Hand gab es für viele Leute halt da. Und deswegen, also das, ja, die sind dann 2010 rübergegangen. Das Gebäude, wo die drin waren, ist ja auch abgerissen. Wer da jetzt vorbeifährt, der sieht, da ist eine große Lücke. Das, die haben es ein bisschen moderner gemacht, das ist heller geworden und so. Und meiner Meinung nach lief der Laden auch. Also da waren immer Leute drin und die Familie hat sich dann nach und nach so zurückgezogen. Was heißt zurückgezogen? Also die sind älter geworden, sind dann da rausgegangen. Die Mutter ist verstorben, leider im vergangenen Jahr. Und der aktuelle Geschäftsführer ist der Nikolaus Stefanidis, der das übernommen hat. Den kenne ich seitdem er, der war früher als kleiner Junge da in dem Laden. Also man sieht, das ist wirklich eine lange Tradition. Und der hat halt mir erzählt, dass er 2017 eine große Steuerprüfung gehabt hat und danach ging das alles so seinen Gang. Dann kam Corona, dann kamen viele Schwierigkeiten, unter denen viele Gastronomen zu leiden haben, also steigende Kosten und Lohnkosten, was alles so war. Und da kam wohl eins zum anderen und trauriger Höhepunkt war jetzt also die Zwangsversteigerung des gesamten Gebäudes. Ne? Also wir waren auch da vor Ort im Gericht und da ging es um jede Menge Steuerschulden, die bezahlt werden mussten. Das ging jetzt an so einen Immobilienmann aus Köln. Der hat den Laden übernommen und die erste Frage war natürlich, was ist mit dem Laden? Also oben drüber sind 4 Wohnungen, da sind wohl 3 vermietet, aber was ist mit dem Laden? Ist ja auch für viele Leute wichtig, die da nach wie vor gerne essen gehen. Und er hat dann so kurz angebunden gesagt, der Laden bleibt. Ja, wie es da jetzt weitergeht, muss man sehen, die werden sich jetzt beraten und unterhalten oder so und dann in den nächsten Tagen, Wochen wird man sehen, wie das da weitergeht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er sagt, so der Laden geht raus, ich mache da selber irgendwie was rein, also wäre nicht clever vom geschäftsmännischen Standpunkt aus, also wäre schon sinnvoll, wenn er den Laden da weiterlaufen lässt. Ne? Und,
Kavala hat ja auch richtig stark saniert, bevor die da losgelegt haben, ne? Also die haben den Laden ja richtig schön hergerichtet, immer wieder auch umgebaut, ich weiß noch die Zeit, wo es noch erlaubt war, in einem separaten einen Raucherraum zu rauchen. Da hatten die extra einen Abteil so komplett verglast, irgendwie abgetrennt und so. Also die haben immer wieder gut investiert. Ne, umso blöder wäre das jetzt zu sagen, wir reißen das alles raus da.
Ja, das wird für mich keinen Sinn machen. Ja, also muss man sehen, wir kennen auch nicht alle Hintergründe natürlich, wie das da so gelaufen ist, wie der Laden jetzt wirklich läuft, aber meinem Empfinden nach, wann immer ich da mal vorbeigefahren bin oder so, oder am 3. Oktober auch zum Beispiel, das Ding ist aus allen Nähten geplatzt. Ne? Also
Volksparkfest ist ja auch nicht weit weg dann.
Klar, natürlich, ne? Und ist auch weit über den Stadtteil hinaus bekannt, der Laden. Also viele fahren da hin, weil kennen sie es auch noch von früher, also diese Gyros Pita, ne? Also
es gibt ja auch in Mahl nicht mehr so viele griechische Imbissbuden, ne? Also ich sag mal, in jedem Stadtteil eine und das wäre schon hochgegriffen jetzt, glaube ich.
Ja, wir haben den Kostas an der Brennkampstraße, du kennst noch den in Brassat, ne?
El Greco in Brassat, der Kleine, die haben jetzt auch renoviert letztes Jahr noch. Ja, ja Kavala dann und ja. Da hört es dann so langsam auch auf.
Bacchus ist auch ein Grieche in Sinsen, aber der
ist, ein Restaurant,
der ist schon mehr ein Restaurant, genau. Also ein bisschen was anderes. Ne? Wobei der Kavala schon so einen Restaurantcharakter hat. Wenn man da reingeht, man kann sich da hinsetzen, man kann sich auch einen Tisch setzen und da wird serviert oder so. Das hat schon ein bisschen was vom Restaurant. Im Gegensatz zu dem, wie es früher mal aussah. Ne? Das war also so eine bisschen düstere Bude. Also in den 80ern, wer sich erinnert.
Ja, das war auch noch diese Tropfsteinhüllenoptik oder wie man das genannt hat. Ne? Ja. Das war ja alles so komisch verkleistert. Das hat man halt in den 70er, 80er Jahren so gemacht und fand das schön und irgendwann nach 20 Jahre Rauchen da drin und so und Fettablagerung, das war nicht mehr so schön. Ja. Deshalb, der neue Laden, der war schön, muss ich sagen.
War schön, ja. Ja, jetzt ist halt leider in eine finanzielle Schieflage geraten. Das Ding ist jetzt versteigert worden und wir werden sehen, wie sich das in den nächsten Wochen und Monaten entwickelt. Wir bleiben am Ball.
Ja. Ich kann mal nur die Daumen drücken, weil die letzten Jahre waren nicht einfach. Also ich habe das ja auch so damit erlebt, weil ich da auch öfters mal was geholt habe, gerade in der Pandemie. Ich meine, die hatten das Glück, die konnten dann, als es hieß, abholen ist erlaubt. Ne? Dann haben die da so eine Art Schleusensystem sich überlegt gehabt, dass dann also die Leute draußen warten konnten, da hatten sie einen anderen Wartebereich für die bestellt hatten und so weiter, haben das alles hergerichtet und da lief der Laden auch, aber es war garantiert nicht einfach, finanziell gesehen.
Nee. Generell, die Gastronomie ist eine Branche, die hat in den letzten Jahren ganz schön zu leiden.
Das kam ja nach der Pandemie, ging es ja noch weiter.
Genau, ne? Also wir haben Personalsorgen, also wir haben ja mit vielen Leuten zu tun, die uns das alle erzählen, also Personal zu kriegen ist schwierig. Viele wollen sich auch nicht mehr diese Arbeitszeiten antun natürlich, weil man muss arbeiten, wenn andere frei haben. Ist logisch.
Ja, klar.
Ne? Dann Einstellungsgespräche, was muss ich denn arbeiten? Ja, Samstag, Sonntag, oh, keine Lust. Da hört es dann schon auf für viele. Ne? Dann kommen Mindestlöhne dazu, also die Kosten allgemein sind gestiegen und so weiter. Vielen Leuten ist es vielleicht dann auch zu teuer geworden, die kaufen dann doch lieber selber ein und machen was, ne, und gehen dann weniger essen. Aber also insgesamt, die Gastronomie hat schon ganz schön gelitten seit
der Pandemie. Das ist ja sowieso die ganze Nummer, dass auf der einen Seite die Gastronomen weniger Geld haben, weniger anbieten können, auf der anderen Seite die Leute aber auch weniger Geld zum Ausgeben haben.
Ja.
Und das ist dann so ein Teufelskreis, der sich da entwickelt.
Ja, und das weiß ja jeder selber, der einkaufen geht oder der auch mal essen geht oder so. Entweder sind die Preise nach oben gegangen oder die Portionen sind kleiner geworden.
Mhm. Also
ich habe beide Effekte schon gesehen und wenn beide Effekte auf einmal zutreffen, dann ist vorbei. Dann sind die Leute irgendwann sauer.
Ja, zu Recht.
Klar. Und ich kann es ja auch verstehen. Ich meine, wenn ich jetzt, ich sag mal so ein Beispiel, ein Bifteki mit Pommes kostet dann 16 Euro oder so. Das überlegst du dir natürlich vorher, ob du dir sowas jetzt mal eben schnell holst oder ob du doch für einen halben Preis selber kochst.
Ja. Auch wenn ich Hunger habe, ist mir das egal, muss ich sagen.
Aber, Der Gedanke kommt mir dann auch meistens und dann habe ich das schon vor mir, das Bifteki.
Ja, aber gut, man geht jetzt so von sich aus, aber jetzt eine Familie mit drei Kindern, so, ne, dann kann ich nicht, weiß ich, 80, 90 Euro für einen Pommesbodenbesuch ausgeben, das ist dann zu viel. Ne?
Ja, und was, glaube ich, auch noch so ein Faktor ist, früher gab es ja den Sportplatz da noch, ne, am Volkspark und das weiß ich von früher auch noch, wenn da Training war, die sind immer grundsätzlich erstmal zu Kavala und sei es nur auf ein Bierchen oder Vitamalz oder was auch immer und vielleicht noch eine schnelle Currywurst, aber alleine dadurch war auch Frequenz immer da. Und wenn sowas Regelmäßiges wegbricht, ja, das ist, glaube ich, schon ein Faktor, der reinhaut.
Sportplatz ist der am Ende von der Obhofstraße.
Genau,
ja. Ja, genau.
Was war das? Spielvereinigung, glaube ich, die, ich lehne mich jetzt so weit aus dem Fenster.
Ja. Müssen wir die Sportkollegen fragen.
Ja, genau, die jetzt zum FC Mal gehören, auf jeden Fall an der Hagenstraße.
Ja.
Die gehörten, war ja einer der drei Vereine, die da dann zusammengezogen wurden. Ja, aber da ist halt auch weniger Frequenz in dem Bereich und das macht sich dann auch da bemerkbar.
Mhm.
Und die Zeiten des Anrufs sind auch schon lange vorbei.
Ja.
Ich meine, gut, Irish Pub ist auch noch gut besucht.
Ja, aber der läuft. Der Ken Sheerans macht da ja auch gefühlt jedes Wochenende Veranstaltungen.
Ja.
Also der läuft sicher gut.
Der wird, glaube ich, auch gerne mehr machen noch, wie ich schon öfters gehört habe.
Ja.
Er hat mal so, als ich da im Biergarten saß, der quatscht ja auch immer mit seinen Gästen relativ ausführlich. Und dann kam das auch so, ja, damals, das war so schön, da hat er draußen Klavier noch aufgebaut und dann im Sommer Konzert draußen.
Oh, das wäre cool.
Ja, darf er alles halt nicht mehr so, ne, von wegen Lärmschutz und so weiter. Aber er sagt, das war damals so schön und die Anwohner hat es nicht gestört. Ganz im Gegenteil, die standen auf dem Balkon und haben da mitgemacht, weil das so eine schöne Stimmung war.
Also in der Ecke ist viel möglich, da ist auch der Naschmarkt und so Sachen, ne? Da ist ein Weinfest und ein Weihnachtsmarkt, also da ist in Altmahl ist viel möglich da in der Ecke, ne? Muss man sagen. In dem Zusammenhang, wo wir in der Historie schwelgen, wollen wir vielleicht noch den Grill Köck erwähnen, den es mal früher gab.
Genau.
Auch so ein Kultladen durch
Lohestraße,
bekannt durch seine eigene Currysoße, also der ist auch so zu Zeiten groß gewesen, als Kavala da aufgestiegen ist, ne? Das waren so
90er Jahre. Ne? 90er vor allen Dingen da ist ja heute eine Burgerbude drin, ne? Glaube ich immer noch, ne?
Ja, oder sind die schon wieder eine neue? Also da war ja eine, die ein bisschen länger drin war, wo der Ken auch Kooperation mit hatte. Der hat gesagt, wer bei mir im Biergarten geht, der kann sich gerne da einen Burger mitbringen. Oh ja. Dann spart er sich den Koch. Aber bei mir wird dann Bier getrunken. Das war so ein Geschäftsmodell, hat wohl gut funktioniert. Die waren dann irgendwann raus. Die hatten noch eine Filiale in Polsum.
Mhm.
Die dann
da hatten sie ein richtiges Lokal sogar, genau, also ein Restaurant.
Wo dann jetzt der Tappadinho drin war, der auch wieder raus ist. Und aber die sind dann auch weg. Und ich glaube, vor ein, zwei Jahren hat er eine neue Bude aufgemacht. Den Livestream finden sie noch, googeln sie mal.
Ja, aber Gastro ist halt immer so ein riskantes Spiel, gerade wenn du dann neu anfängst. Und ja, wie man sieht, selbst die lange dabei sind und eigentlich sich etabliert haben, die haben zu kämpfen.
Ja. Ich persönlich finde es um jeden Laden schade, der mal verlässt, weil das ist doch ein Stück Qualität, was die Stadt dann verliert oder so. Also ich gehe gerne mal essen und wenn es auch nur ein Döner ist oder so, aber ich schätze dieses Angebot und auch die Leute, die sich da am Wochenende hinstellen und so und für uns da was brutzeln.
Ja, und ich denke, genauso denke ich auch immer. Zum Beispiel, wir haben ja hier am Medienhaus die Straße runter so auch so eine Burgerbude, relativ unscheinbar auch, das sieht auf dem Parkplatz so ein Häuschen halt mit ein paar Tischen davor. Und da habe ich auch schon öfters gehört, wie da holst du dir was? Das ist ja ganz komischer. Nee, die machen auch gutes Essen da und sowas muss man dann auch unterstützen. Und das finde ich auch gut, dass dann solche Investitionen immer noch getätigt werden.
Ja. Wie die das da machen, können Sie sich auch angucken. Da haben wir auch ein Video zu.
Genau.
Smashburger machen die da.
Genau.
Also, wenn es um Essen geht, der Kollege Kölner.
Ja, unser Gastro-Experte.
Ja, wir bleiben natürlich am Thema dran, informieren euch, sobald wir was Neues erfahren und dann drücken wir die Daumen, dass altmal diese Institution nicht verlieren wird. Und vor allen Dingen für die Familie wäre es natürlich dann umso besser. Alle Themen, über die wir sprechen, die findet ihr natürlich bei uns online auf marla-zeitung.de und in der MZ Plus App für iOS und Android. Und da haben wir nach wie vor das Angebot, ihr zahlt uns einmal 1 Euro und könnt dann 6 Monate lang testweise alles angucken, was wir auf der Website haben. Da gibt es nicht nur diesen Podcast, es gibt Livestreams, Berichterstattungen, Gastro unter anderem, auch exklusive Sachen zu BVB und Schalke und so weiter und so fort. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Wie gesagt, 1 Euro für 6 Monate ist unser Angebot im Moment. Lohnt sich. Des Weiteren, die Aktion Taschengeldjäger läuft nach wie vor. Das heißt, wenn ihr zwischen 13 und 17 Jahre alt seid oder Kinder in dem Alter habt, die sich so ein bisschen Taschengeld dazu verdienen wollen, indem sie Zeitungen und Prospekte für uns austragen, einfach mal unter taschengeldjäger.de, Jäger mit AE geschrieben, einfach mal dort vorbeischauen und da gibt's alle Infos und direkt auch schon eine Kontaktmöglichkeit. Und das gleiche gilt für exploreyourtalents.de/jobs. Da haben wir nach wie vor Stellen für Telesales Manager. Und wenn ihr wissen wollt, was das ist, ob das was für euch sein könnte und wie ihr euch bewerben könnt, auch das findet ihr dort auf der Website. Jetzt kommen wir zu einem anderen Thema. Wir gehen in einen anderen Stadtteil und zwar nach Hülz. Vor ein paar Monaten hat ja der Ex-Bürgermeister Werner Ahn noch die Kreissäge oder
Flex.
Die Flex, ja, Kreissäge wäre ein bisschen dämlich gewesen. Die Flex geschwungen symbolisch für den Abriss der Arkaden. Und jetzt passiert's endlich auch mal. Du bist im Thema, Katharina.
Genau, so ein bisschen. Also eigentlich beschäftigt sich unsere Kollegin Theresa Breuer mit dem Thema, aber ich habe mich jetzt auch ein bisschen eingelesen und wir kennen uns ja sowieso eigentlich alle so ein bisschen in unseren allen Themen aus. Am Montag ging es los, das hatte Thomas Terhorst, neuer Bürgermeister, auch auf dem CDU-Neujahrsempfang angekündigt. Den Termin hatten wir, glaube ich, auch schon vorher, dass so Mitte Januar, Anfang Mitte Januars losgehen soll. Und jetzt ist tatsächlich an den ersten beiden Stahlträgern wird gearbeitet. Die ersten Bögen sind runtergenommen worden vor der Targobank und das geht jetzt dann immer weiter in südliche Richtung, also Richtung Viktoriastraße, dass das immer weiter abgebaut wird und wie du schon gesagt hast, kurz vorm Wahlkampf, es haben ja viele, vor allem auf Facebook, auch als so ja letzten Wahlkampfversuch von Werner Arndt bewertet, dass er sich da mit der Flex nochmal hingestellt hat. Ich gefühlt, der halbe Rat war da, wir waren mit dem Livestream da und haben das dann waren vor Ort, haben uns das angeguckt und natürlich drüber berichtet und passiert ist halt seit, das muss ja kurz irgendwie September gewesen sein, muss
September
ja irgendwie so kurz vor der Kommunalwahl. Seitdem ist halt nichts passiert und man konnte auch nie sagen, okay, wann geht's jetzt los? Und dann kam halt irgendwann die Info, okay, so Januar soll's losgehen und dann kam Thomas Terhorst eben mit 12. Januar und daran wurde sich auch gehalten. Also jetzt startet der Umbau und das hat ja nicht nur, sind ja nicht nur die Arkaden, die dann abgerissen oder abgebaut werden sollen, sondern da passiert ja noch viel, viel, viel mehr, worüber sich natürlich vor allem auch die Werbegemeinschaft Hülz sehr freut rund um Susanne B.
Da muss ich direkt husten. wie du gesagt hast, viel, viel mehr noch. Es wird ja alles saniert letzten Endes. Es wird ja komplett runter erneuert. Muss ja auch so langsam mal sein. Ich weiß nicht, aus den 70ern oder so ist die letzte Sanierung, so wie das aussieht.
Also die ersten Konzepte gab es 1999 für eine neue Gestaltung dieser Fußgängerzone. Und ich meine, wer die Dinger kennt, der weiß, die sind so in die Jahre gekommen. Also die hat kein Mensch gepflegt in den letzten Jahren. Der tropft das Wasser runter, wenn es geregnet hat danach. Da wo die alte Arkadenapotheke war, das plätschert da in einem Bach runter. Mhm. Also so viel Schutz vor Regen haben die jetzt zuletzt gar nicht mehr geboten. Nee. Und es gab ja auch einige Geschäfte, die gar keine Arkaden mehr hatten. Also Deichmann zum Beispiel, der Bereich, also im Norden, der war schon ohne Arkaden ausgekommen. Und die Geschäfte liefen da ja auch an. Ich weiß es nicht. Ne? Also viele sagen, ja, wir hätten gerne weiter diesen Regenschutz. Manche, vor allem alle Büros, die sich daran beteiligt haben, die Architekturbüros, die haben alle gesagt, weg mit den Dingern. Mhm. Dazu kommt halt der Umstand, das Weinfest soll mal irgendwann wieder da rein in die Hüllstraße und da war halt nicht genug Platz für die Feuerwehrwagen zum Beispiel. Das war so ein Argument. Also ist schon.
Und die Dinger sind ja auch, was ich gelesen habe, in unserer Berichterstattung asbesthaltig. Also da muss dann arbeiten, wirklich Schutzmaßnahmen ohne Ende sich dran gehalten werden und umgesetzt werden, wenn man die jetzt da abbaut und also die müssen erneuert werden, also die müssen runter. Es gibt natürlich schon einige Stimmen, vor allem auf Facebook, die sagen, ja, warum können sie denn nicht einfach dann erneuert werden, saniert werden.
Oder in die Brassardstraße.
Echt? Das hatte ich noch nicht gelesen.
Hat auch einer irgendwie vorgeschlagen. Vielleicht kann man die Brassardstraße damit überdachen.
Aber wie du sagst.
Naja, also dann, ich wohne ja in Brassard. Ich
komme in Brassard.
Genau. Naja, die meisten haben eh ein Vordach. Also von daher, es ist fast schon so. Es sieht halt nur nicht ganz so schlimm aus wie mit Arkaden.
Ja. Und zu der ganzen Umgestaltung weiß ich auch gar nicht, ob das wirklich passt. Dass die Arkaden dann da bleiben. Und wie du sagst, eben halt, wenn man die Fußgängerzone auch wieder für Veranstaltungen nutzen will, dann müssen die runter, weil alleine Feuerwehrzufahrt, wenn ich das richtig verstanden hatte, nicht wirklich gewährleistet ist.
Da war diese Überdachung in der Mitte, diese Brücke quasi. Das war das Problem, weil die Feuerwehrfahrzeuge mittlerweile zu groß sind.
Genau, die haben zwei Stück davon, ne? Also, genau, ne? Ja.
Nee, eins, meine ich?
Meine zwei. In der Mitte? Zwei? Nee, einer ist weiter hinten, so Richtung Brunnen. Und der eine ist weiter vorne, wo vor Jahren auch mal einer reingekracht ist mit so einem Lieferwagen.
Ja, das kann sein.
War dann monatelang kaputt, dann haben sie es repariert und hätten sich eigentlich sparen können. Im Nachhinein, also hätte man aber schon direkt abreißen können.
Aber wo du gerade Asbest sagtest, da lag ich ja gar nicht so verkehrt. Da muss es so Ende der 70er spätestens gewesen sein.
Das kann
gut
sein.
Weil danach war, glaube ich, Asbest, ab Anfang der 80er oder so hat man es nicht mehr verbaut.
Okay, ja.
Das ist natürlich dann alleine, das ist schon Aufwand.
Ja,
Wie ist der Zeitplan jetzt ungefähr? Wann soll das irgendwann mal fertig sein?
Das ist eine gute Frage, Betonung, die kann ich dir genau tatsächlich auch nicht beantworten. Wie gesagt, es soll jetzt im Lauf der Woche werden, die ganzen Arkaden, es geht dann immer weiter Richtung Viktoriastraße, ob die jetzt bis Wochenende fertig sind. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Wir werden auf jeden Fall nochmal einen zweiten Text nachschießen. Also unsere Kollegin Theresa Breuer ist an dem Thema weiter dran und versucht noch mehr Informationen dazu zusammen zu recherchieren. Aber da haben wir bis jetzt noch keine Antworten bekommen. Deswegen müssen wir da Stand Podcast-Aufnahme noch warten.
Okay, lassen wir uns überraschen. Ich meine, es kann sich ja nur in die Länge ziehen.
Ja.
Ich bin jetzt mal so zynisch, aber.
Ja. Also mein Stand der Dinge ist, dass im Sommer dann auch größere Bagger rollen sollen, dass das dann darum mit rund gehen soll. Und für mich persönlich wäre mal interessant zu wissen, ob da auch neue Geschäfte reinkommen. Weil da ist ja einige Leerstände, also Kodi ist da zuletzt rausgegangen, ein paar Dinger stehen da leer. Kommt da mal was Neues rein? Also werden da Durchbrüche gemacht, werden dann damit größere Läden reinkommen oder so? Das wäre für mich interessant, weil so eine Einkaufsstraße, die braucht Magneten, dass Leute da hingehen.
Natürlich.
Wir haben da NKD, wir haben Deichmann, wir haben Rossmann, wir haben so ein Pfandleihhaus, da wo vorher die Deutsche Bank drin war, die Targo Bank ist nebenan.
Buchhandlung Wüstrup.
Buchhandlung Wüstrup.
Die ja auch noch die einzige Filiale jetzt da ist.
Genau. Schließung in Brassard, dann was gibt es da noch? So ein SB-Bäcker ist da.
Der Ernstings noch, Family?
Ich glaube, die sind da auch noch.
Ja.
Ne? Genau, ne? Aber,
aber früher gab es ja noch, ganz früher noch hier Kaiser Tengelmann, ich weiß nicht, wie sie dann zuletzt hießen, der Supermarkt auf jeden Fall. Ja,
Schätzlein war da.
Schätzlein hieß es ganz Schräder früher.
Genau. Natürlich, müssen wir erwähnen, so die Größen, die da früher so waren, Rose.
Ne? War Schräder nicht auch so ein HSK-Projekt?
Also, ja.
Also als die raus waren und das Gebäude irgendwie neu genutzt werden sollte?
Die Schräder Passage da und sowas alles, ne? Ja. Also es war toller Stadtteil früher. Also,
Aber dann fehlt wirklich so ein Ankermieter, der alle anderen anlockt. Ja. Ich meine, eine schönere Optik und mehr Aufenthaltsqualität ist ja schon mal was. Wenn man dann wirklich es auch schafft, so Festivitäten da wieder auf die Beine zu stellen, umso mehr. Aber trotzdem, was bringt das alles, wenn die Ladenlokale leer bleiben?
Ja.
Ja, dann hoffen wir mal, dass da mal jemand zwischendurch anklopft und Interesse zeigt. Aber man muss ja sagen, unsere Wirtschaftsförderung, die ist ja relativ aktiv, ne? Ja. Wenn man sich mal so Geldruhe anguckt oder so, die sind gut unterwegs und werben auch gut für unsere Stadt. Ich glaube, wenn man irgendwann mal dann auch was vorweisen kann, dann sehe ich da durchaus Chancen.
Ja.
Ja, und wenn man so die Grafiken sich anguckt, die die Architekturbüros da so entworfen haben, dann wird das schon schön.
Ja, also wenn sie das so machen, wird das wirklich schön.
Dann wird das schön. Also dann sieht das gut aus. Hell und freundlich oder so ein bisschen mehr Grün auch, mehr Licht dann auch. Ne? Also,
so wie man das aus Kindertagen in Erinnerung
hat. Ja, so hat man es tatsächlich.
Man merkt sich ja immer nur die schönen Sachen. Ja. Ja gut, ja, wie Katharina gerade schon sagte, wir bleiben dran und bleibt ihr bei uns dran sozusagen, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand.
Genau.
So, und jetzt kommen wir zu einem Thema, wenn ihr das nicht mitbekommen habt, dann habt ihr die letzten, seit Weihnachten geschlafen wahrscheinlich, durchgängig. In Gelsenkirchen-Buer wurde der Tresor der Sparkasse ausgeraubt und zwar so spektakulär wie noch nie in Nordrhein-Westfalen.
Echt?
Wurde behauptet, dass das der spektakulärste Kriminalfall dieser Art in NRW überhaupt sei. Das habe ich jetzt zumindest mehrfach schon gelesen. Auch in unserem Medium, deshalb muss es stimmen.
Ja.
Und für alle, die jetzt unterm Stein geschlafen haben, wirklich, was ist da passiert? Über die Weihnachtsfeiertage sind da Leute, haben da Leute von außen aus einer Tiefgarage aus mit einem Kernbohrer die Wand des Tresors durchgebohrt und haben etwa 3000 Schließfächer aufgebrochen und den Inhalt schön sortiert und mitgenommen. Also ein Teil ist da geblieben, die tolle Summe von 500.000 Gegenständen, die da immer noch zurückgelassen worden sind. Man geht von einer dreistelligen Millionensumme mittlerweile aus, die geklaut worden ist. Von den Tätern fehlt jede Spur, die waren hochprofessionell unterwegs. Es gab jetzt auch schon am Dienstag die Meldung, dass wohl irgendein, ja, Insider, Fragezeichen, da wohl auch involviert sein könnte. Nicht zwangsweise von der Bank, sondern das kann auch jemand, Reinigungsservice, was auch immer gewesen sein. Irgendjemand, der zu diesem Gebäude, zu einer bestimmten Tür Zugang hat oder zumindest weiß, wie man diese Tür manipuliert, weil das war wohl die Krux an der Sache. Da war eine Tür, die nicht so verriegelt war, wie sein sollte. Dadurch kamen die überhaupt erst so weit, dass die diesen Einbruch da machen konnten. Es wird aber noch eine ganze Zeit dauern, bis man überhaupt weiß, was so im Detail da passiert ist. Weil, wie gesagt, von den Tätern fehlt jede Spur. Das wird hochprofessionell aufgezogen und die Ermittler rechnen jetzt damit, dass die ungefähr ein halbes Jahr brauchen werden, um überhaupt die ganzen potenziellen Beweisstücke, die sie gefunden haben, auszuwerten. Wie gesagt, 500.000 einzelne Dinge, die halt jetzt einzeln bewerten, sich angucken, abpudern, was auch immer müssen, weil da Spuren dran sein könnten. Die Täter selbst haben aber auch gut sauber gemacht, das kommt auch noch hinzu. Also man hatte auch Rückstände von irgendwelchen Chemikalien und so weiter gefunden, die typischerweise für sowas benutzt werden. Es ist eine riesige Gemengelage. 200 Ermittler, die da dran jetzt arbeiten und ja, jede Menge Kunden, die ihr Geld verloren haben. Denn der Knackpunkt ist, die Schließfächer waren nur bis 10.300 Euro versichert. Pro Fach. Wer mehr Wert da drin gelagert hat, der musste eine Zusatzversicherung abschließen und das haben viele nicht getan. Aus welchen Gründen auch immer. Manche behaupten, sie seien nicht darauf hingewiesen worden, was aber auch schon wieder dementiert worden ist. Wie gesagt, Gemengelage. Jetzt kommt natürlich die Frage auf, wie ist denn das jetzt hier bei uns überhaupt? Wie sicher ist der Tresorraum oder generell der Wertbereich, sag ich jetzt mal, von der Sparkasse hier in Marl? Patrick, du warst mit dem Kollegen Heinz-Peter Mohr vor Ort.
Ja.
Hast du es mal angeguckt? Hast du was mitgehen lassen oder war es schwierig?
wär schon schwierig geworden. Also das ist schon relativ sicher, muss ich sagen. Haben die mir auch so versichert. Ist ja klar. Also tatsächlich ist es, wir waren bei der Sparkasse, tatsächlich ist es ja so, dass wenn man in den Eingangsbereich geht, da wird schon eigentlich sehr viel erfasst. Ne? Da wird sehr viel Sicherheitstechnik ist da an der Decke überall verteilt. Das sieht man ja auch, so Kameras und so weiter. Da wird schon sehr viel erfasst, dass da nichts passieren kann. Dann gibt es halt unten einen Bereich, da kann man eigentlich so öffentlich runtergehen. Da ist dann so ein Wartebereich, da kann man sitzen, falls der Raum gerade geschlossen ist und dann kann man da in den Raum rein mit einer Karte und hat dann noch einen Schlüssel für sein Schließfach. Man ist da alleine drin, der wird auch noch überwacht, damit da nichts passieren kann. Den können die abschließen mit einer meterdicken Stahltür, also ein Riesenklotz, der wiegt Tonnen schwer. Ich weiß nicht, wie sie den da runtergetragen haben, also hätte ich mal gerne gesehen. Also es ist schon relativ sicher und schwer, da rein und rauszukommen. Ne? Aber davon unabhängig, also als ich das auch gesehen habe, diese Bilder von dem Überfall, ich dachte auch erstmal, wie im Film. Also wie
ja, ja, Ocean's 11,
wie so ein Heist-Movie. Ne?
Bursche 11.
Ja, sozusagen. Bursche 11, ne? Und musste auch ein bisschen schmunzeln, aber so zum Lachen ist es ja gar nicht. Ne? Ist ja schon ein ernster Hintergrund. Ne?
Ja, vor allem. Also wenn man bedenkt, einzelne Leute haben da teilweise, ich glaube, einer war dabei, der sagte 3 Millionen Euro oder so, die er da drin hatte.
Ja.
Ne? Also gut, muss man natürlich beweisen am Ende, aber selbst wenn es nur die Hälfte war, holla die Waldfee.
Ja. Ist also eine Menge, ja. Ne? Ja, ist auch die Frage, was tut man da rein in solche Fächer? Ne? Also Bargeld sollte man da nicht reintun, auch mit Gold und so. Ist halt die Frage, muss das alles in so ein Fach rein? Weil man kann es besser auf ein Konto legen und Zinsen dafür kassieren, sagten die Banker auch. Was kommt da
ist alles bei Gold so schwierig.
Ne? Ist bei Gold schwierig, ja. Ne? Aber es gibt da auch Möglichkeiten, das anders zu gestalten. Also was kommt da rein? Erbstücke, Schmuck, den man nicht mehr braucht oder so. Ja, manche tun vielleicht, weiß nicht, irgendwelche seltenen oder Aktien, Papiere oder so. Keine Ahnung, Max, kann da alles Mögliche reintun. Gibt auch verschiedene Größen natürlich. Manche sind so DIN A4 groß. In den meisten Fächer. 1300 waren da jetzt, glaube ich, drin. Und es gibt auch größere Fächer, wenn jetzt einer irgendwie, weiß ich, die Mona Lisa hat oder so, kann er da einlagern. Das gibt es auch. Also sehr spannend, in so einen Raum da mal zu betreten. Mhm. Also eine ganz tolle Atmosphäre, so sehr ruhig auch, so sehr gedämmt. Und wir waren jetzt mit mehreren Leuten drin, haben uns das alles so erklären lassen, durften jetzt auch nicht alles filmen natürlich. Also wer so ein Fach hat, der kann sich den Raum angucken, der weiß dann, wie er aussieht und anderen davon erzählen. Aber wir durften halt nicht alles zeigen. Ist ja auch verständlich jetzt gerade.
Aber man hat es in Filmen ja schon oft genug gesehen, so in dieser Art ungefähr kann man sich es vorstellen, wahrscheinlich. Ne?
Ja, wir haben ja auch ein kleines Video gemacht, also man sieht so kurz, die Tür geht auf, man kann da so kurz reingucken, also da ist noch nicht viel zu erkennen, da kann man sich vorstellen, wie das aussieht.
Ja, unser Kollege Heinz-Peter Mohr hatte auch vorher schon mal mit Volksbank und Sparkasse gesprochen, sind die einzigen beiden Banken in Mal, die Tresorräume haben. Ich glaube, in Sparkasse hat 3 und Volksbank hatten wir nicht geschrieben, hat ich zumindest nicht gefunden. Und in der Sparkasse, in den Tresorräumen, also die haben auch natürlich alle gesagt, zu viele Details werden sie natürlich nicht veröffentlichen. Ja, aber Sparkasse hat schon angegeben, dass es Körperschall- und Erschütterungsmelder gibt, was natürlich zu dem Banküberfall in Gelsenkirchen vielleicht ein bisschen was gebracht hätte.
Ja, das kann man ganz kurz vielleicht noch einwerfen. Darauf aufmerksam geworden in Buhr ist man nur dadurch, dass die Brandmeldeanlage irgendwann losgegangen ist, weil es da halt keine Bewegungssensoren in dem Sinne gab oder sie zumindest nicht eingeschaltet waren, wie auch immer, aber die Brandmeldeanlage war der Auslöser, dass man es überhaupt festgestellt hat. Also die Feuerwehr ist angerückt und hat gesagt, das ist nicht unser Job.
Ja, Bewegungsmelder gibt es in den Tresorräumen in Mal von der Sparkasse auch. Kameras, wie du schon gesagt hast, Patrick. Und du hast auch schon angesprochen, die Schließfächer sind mit Werten bis zu 10.000 Euro versichert. Darüber gibt es Zusatzversicherung. Bei der Volksbank gibt es auch zertifizierte Alarmanlagen. Die arbeiten mit Sicherheitsunternehmen zusammen. Und da gibt es noch mit der R+V-Versicherung kann man bis zu 100.000 Euro bei der Volksbank dann versichern. Das geht dann auch, aber es wird auch jetzt von Anwälten und so immer gesagt, ja, Kunden sollten auf jeden Fall immer sehr gut dokumentieren, weil du gerade gesagt hast, mit Beweisen, was sie da drin haben, sei es Fotos, sei es irgendwie Rechnungen oder so, damit man halt wirklich beweisen kann, ja, das war da wirklich drin, das ist mir gestohlen worden im Fall der Fälle.
Ja, das ist ja jetzt das ganz große Problem tatsächlich, auch für die in Buhr, ne? Also für die Geschädigten. Gut, da hat jetzt unter anderem, hatten wir ja schon Burkhard Benneken auch im Interview, der dann auch gesagt hat, alles gut dokumentieren und so weiter, aber ja, im Zweifelsfall, dann wird das wieder angezweifelt, ne? Ist das Foto denn echt oder das Video oder was auch immer man da gemacht hat? Es ist eine verzwickte Lage wirklich und ganz kurz zu den Sicherheitsmechanismen noch. Wir hatten in Herten auch mal nachgefragt bei der Sparkasse. Die sagten auch, die kennen auch nicht alle Sicherheitsvorgaben, einfach aus Sicherheitsgründen.
Okay, ne,
damit kein
gut.
Bankmitarbeiter irgendwie auf doofe Gedanken kommen kann. Also es gibt immer so ein paar Schritte im Sicherheitsmechanismus, den kennen nur die einen Leute, den anderen Part kennen andere wieder nur. Man hat, das ist so aufgeteilt, dass da quasi niemand jetzt das allgemeine Herrschaftswissen hat darüber.
Ist ja auch gut so.
Ja.
Also, ja, wir haben auch einige Fragen gestellt, wo es dann hieß, so hier ist jetzt Stopp. Ne? Also waren wir an so einer Mauer, wo dahinter dann Sachen sind, die wir nicht publizieren dürfen, sage ich mal so.
Ja. Ja.
Und also was uns noch mitgeteilt wurde, also bei der Sparkasse, diese ganzen Systeme, die sind so empfindlich. Also selbst eine Motte würde reichen. Wenn die da nachts rumfliegt, die kann einen Alarm auslösen. Motten sind ja so sind da schon relativ groß. Wenn die da an entsprechenden Stellen vorbeiflattern, gibt es einen Alarm. Oder auch Silvester wäre es gewesen, dass eine Rakete irgendwie vor dem Haus explodiert wäre. Da kam dann auch dann irgendwann die Polizei, die ist dann alarmiert worden. Das ist schon sehr, also die sind sehr sensibel, diese Systeme. Und die Banken sind auch immer darauf aus, auf dem neuesten Stand zu bleiben, ne? Also um denen immer eins voraus zu sein. Also liebe Einbrecher, ihr werdet es schwieriger.
Aber das ist dann ja tatsächlich so ein bisschen wie bei Ocean's 11, ne? Wo die, ich kann mich noch in einem Film erinnern, wo sie dann vorher halt alles ausbaldovern und die Pläne sich angucken und so und dann auch, ja, da ist Erschütterungssensor und dann müssen wir irgendwie gucken, dass wir die dazu kriegen, dass sie die Sensoren ausschalten, damit wir da reinbohren können und so weiter. Inspired by Life.
Ja.
Ja, interessant. Was ich nur sehr seltsam fand an dieser ganzen Diskussion, ja so im Nachhinein, diese Neiddebatte, die da entstanden ist im Internet, von wegen, wenn da Leute halt viel Geld drin hatten, wie kommen die an das Geld? Das muss ja Schwarzgeld sein, das muss ja irgendwie von Clans sein oder so. Weil gut, Gelsenkirchen-Buer hat jetzt eine etwas höhere einen höheren Anteil an Migration und natürlich sind dann auch dementsprechend prozentual mehr Leute mit Migrationshintergrund, die dann Schließfach haben. Aber da wurde sofort immer, ja, das kann ja gar nicht legal sein. Das sind Leute, die haben sich ihr Erspartes da gesichert. Statistisch gesehen, ja, da werden auch Kriminelle dabei sein. Das wird dieses Problem wird jede Bank haben wahrscheinlich. Das weiß der aber vorher nicht. Und ich fand es nur so unsäglich, dass dann direkt so mit dieser Keule wieder da drauf gehauen wurde, vor allen Dingen ohne zu wissen, was da jetzt Sache ist.
Es ist leider aktuell ja wirklich typisch Deutschland und typisch deutsche Gesellschaft. Also ich kann das auch echt solche Sachen nicht mehr hören.
Ja, man gönnt den anderen das Dunkle unterm Fingernagel nicht.
Ja.
Das ist, ja, traurig.
Vor allem, wenn dann die Leute noch Migrationshintergrund haben.
Dann ganz besonders, ja. Als ob irgendwie kein Deutscher Steuern hinterziehen könnte.
Eben.
Naja. wir bleiben auf jeden Fall auch mit dran. Wir haben auf unserer Website zum einen zum Burana-Fall auf jeden Fall einen Live-Ticker mehr oder weniger. Also da kommt mehrfach am Tag, kommen da die neuesten Entwicklungen rein. Und wir haben natürlich mehrere Geschichten, wie hier aus Mal oder aus Herten, Gespräche mit Anwälten und so weiter, wo ihr euch informieren könnt. Vor allen Dingen, wenn ihr vielleicht selber überlegt habt, so ein Schließfach irgendwann mal euch anmieten zu wollen oder vielleicht habt ihr eins und habt noch Fragen, schaut bei uns einfach mal vorbei, da findet ihr Antworten auf jeden Fall. So, und jetzt entlassen wir euch mit was Schönem, nämlich mit dem Wochenende. Und Katharina, du weißt, was los ist hier.
Genau, ich habe mir wie immer drei Veranstaltungen so als Beispiele rausgesucht. Alle anderen findet ihr natürlich auch www.maler-zeitung.de. Die Neujahrskonzerte sind immer noch im vollen Gange. Man denkt so langsam ist ja, irgendwie sind wir alle im neuen Jahr, aber wir haben gleich zwei am Wochenende. Und zwar einmal eine wirklich etablierte Veranstaltung, das ist das Neujahrskonzert der Musikgemeinschaft Mal. Das ist am Samstag um 19 Uhr im Theater. Motto ist dieses Mal eine musikalische Schifffahrt entlang des Rheins. Also es sind ganz viele Musikstücke, die irgendwas mit dem Rhein zu tun haben. Tickets kosten 20 Euro, ermäßigt 10 Euro und sind im E-Punkt und über die Webseite des Mahler Theaters erhältlich. Dann hatten wir vor kurzem in unserem News-Ticker berichtet, dass die Après-Ski-Party in der Festalm nicht stattfindet. Dafür gibt es jetzt aber sozusagen so eine Art Ersatz, würde ich sagen, denn im Westfalenkrug gibt es am Samstag eine Après-Ski-Party. Da gibt es dann den Hüttenzauber. Ab 20 Uhr, Eintritt kostet 3 Euro und DJ Mick sorgt dabei für die passende Musik. Und das zweite Neujahrskonzert ist vom Europäischen Klassikfest. Das ist am Sonntag um 17 Uhr im Kulturzentrum Erlöserkirche. Auch da kostet der Eintritt 20 Euro, ermäßigt 15 Euro. Und die Karten gibt es nur an der Abendkasse. Ich glaube, so ab 16 Uhr, wenn ich mich richtig erinnere. Da spielen Christian Pasiegel, Volker Zwetschge und Aiki Mori. Also auch alles drei Leute, die man hier in Mal kennt.
Und hochkarätig.
Ja, absolut, absolut. Und die spielen auch verschiedene Stücke in eben dieser Trio-Besetzung. Und eine Veranstaltung, die ich noch erwähnen wollte, die bereits aber ausverkauft ist, weil es eins der Karnevals-Highlights in Mal ist. Die Damensitzung des Sternenburgers am Samstag. Wie gesagt, war nach wenigen Minuten bereits ausverkauft, aber die wollte ich wenigstens nochmal anbringen.
Da ist auf jeden Fall immer was los.
Oh,
da spreche ich aus eigener Erfahrung.
Ich auch.
Als freier Mitarbeiter damals vor 20 Jahren war das auch schon so.
Ja,
die heiße Phase beginnt jetzt, ne?
Ja.
Im bändnerischen Treiben.
Also in Mal definitiv.
Auf jeden Fall. Wir haben ja schon die ganzen Termine angekündigt.
Mehrfach, genau.
Und Höhepunkt ist dann sicher der große Umzug in Sickingmühle. Ne?
Definitiv,
Da werden wir auch dabei sein, Livestream-mäßig natürlich wie in den letzten Jahren auch. Also da
Genau, Kinderkarneval steht noch auf dem Programm.
Ja, Rathaussturm.
Der nicht im Rathaus ist, wie immer.
Stadthaussturm, aber hört sich doof an.
Na, es läuft wieder ein wissen wir schon, ob es in Barbara ist oder ob das jetzt im Stadthaus ist?
Ja, wüsste ich jetzt auch nicht. Also in den letzten Jahren war es immer in Barbara, war immer eine schöne Veranstaltung und Pfarrer Müller ist auch immer sehr, sehr emsig da und Schwester Aloisiana, also die sind ja auch so unterstützt. Also mit, also Pfarrer Müller ist auch Mitinitiator von dem ganzen Karneval in Sickingmühle, der da so stattgefunden hat. Also
den Jakobis natürlich zusammen.
Ja, ne, könnte mir schon vorstellen, dass er das da wieder macht. Also,
aber also, ich habe schon bei uns im Kalender gelesen, dass er stattfindet. Wir wissen bloß noch nicht wo, aber das finden wir auch noch raus.
Ja, und bei uns kommen sie garantiert auch wieder vorbei, ist auch Tradition Anbeginn dieser Zeitung. Die Karnevalisten kommen dann nach dem Rathaussturm oder was auch immer sie vorher stürmen, kommen sie hier angestürmt im Medienhaus. Und dann gibt es ja auch nochmal eine Einlage, die ihr natürlich auch bei uns dann verfolgen könnt. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank euch beiden.
Danke dir.
Allah und hello.
Tschüss. Genau, und euch da draußen auch vielen Dank und bis nächste Woche dann. Ciao.
Tschüss.